Karl May, die Liebe des Ulan, Kapitel 70. »Herr Baron, lassen Sie mich«, bat sie leise, aber dringend. »Man wird uns hören.« »Nein«, flüsterte er, sie fester an sich drückend, »ich werde diesen schönen Mund so leise küssen, dass man es gar nicht zu hören vermag.« »Oh nein, nein, das darf nicht sein«, bat sie, sich gegen ihn wehrend. »Warum nicht?« »Sie sind Baron.« »Nun gut, so wirst du meine Baronin werden.« »Ich, das arme Schenkmädchen?« »Ja, du und keine andere.« Er nahm jetzt ihr Köpfchen so fest an sich, dass ihr ein fernerer Widerstand zur Unmöglichkeit wurde. Seine Lippen legten sich auf ihren Mund und küssten denselben ein, zwei, drei und noch mehrere Male. Er war so in diesen süßen Genuss vertieft, dass er gar nicht bemerkte, wie die Tür geöffnet wurde. »Bon Appetit«, klang es da hinter ihnen. Sie fuhren erschrocken auseinander. »Der Kaiser«, rief Bertha in tiefstem Schreck. Im nächsten Augenblicke war sie aus dem Zimmer entflohen. Der junge Baron stand vor Napoleon, verlegen wie ein Schulknabe. »Sie haben einen guten Geschmack, Baron«, sagte der Kaiser unter jenem sarkastischen Lächeln, welches bei ihm eine solche Schärfe besaß. »Darf ich hoffen, dass Sie mir die Unterbrechung verzeihen?« »Majestät«, stotterte der Gefragte. »Ich hatte allerdings keineswegs die Absicht, Sie zu stören. Ich wollte mich nach dem Befinden unserer schönen Blessierten erkundigen und fand den Weg nach hier. Wo ist Demoiselle Richemont zu treffen?« »Im Nebenzimmer, Majestät.« »Ist sie allein?« »Nein, ihre Mutter ist bei ihr.« »Sie haben sie gesprochen?« »Ja, soeben, Sire.« »So ist der Zutritt nicht untersagt?« »Die Damen werden glücklich sein, Majestät, zu sehen.« »Melden Sie mich.« Der Kaiser hatte in seiner kurzen, gebieterischen Weise gesprochen. Der Baron gehorchte schleunigst. Er trat an die Tür und riss dieselbe auf. »Seine Majestät«, rief er hinein. Die beiden Frauen fühlten sich im höchsten Grade erschrocken, als sie Napoleon bei sich eintreten sahen. Er konnte wirklich herzgewinnend sein, wenn er wollte. Er verbeugte sich leicht und sagte im höflichsten Tone, »Pardon, Madame, die Sorge um Mademoiselle lässt mich vielleicht eine Unhöflichkeit begehen, aber ich hörte, dass der Zutritt gestattet sei.« Frau Richemont verbeugte sich tief und stumm und Margot versuchte, sich respektvoll ein wenig emporzurichten. Des Kaisers Augen ruhten forschend auf ihr. In seinem Blicke glänzte etwas, was Margot tief erröten ließ. »Der Arzt war bei Ihnen?«, fragte er. Bei diesen Worten zog er sich einen Stuhl ganz in die Nähe des Bettes und nahm darauf Platz. Die Mutter gab für die Tochter die Antwort. »Er hat uns erst vor kurzem verlassen, Majestät. Darf ich Sie um seinen Bescheid bitten?« Er versicherte, es sei keine direkte Gefahr vorhanden, warnte aber vor jeder Aufregung. »Ich habe ganz denselben Bericht von ihm erhalten.« Er ließ sein Auge abermals langsam und forschend über Margot und deren Mutter gleiten. Es war, als ob er beurteilen wolle, welches Entgegenkommen er hier finden werde. Dann fuhr er, die Beine übereinander legend, fort. »Mademoiselle ist an meiner Stelle verwundet worden. Die Dankbarkeit eines Kaisers wird dadurch herausgefordert. Darf ich einige Fragen aussprechen?« Frau Richemont verbeugte sich schweigend. Der Kaiser fragte, »Monsieur Richemont, lebt er noch?« »Nein.« »So sind Sie Wittfrau und Mademoiselle ist eine Waise?« »Leider, Majestät. Es ist Pflicht der Herrscher, sich der Witwen und Waisen anzunehmen. Haben Sie Besitzungen oder Vermögen?« »Wir sind arm, Majestät.« »Sie sind im Gegenteile sehr reich, Madame. Im Besitz einer schönen, lebenswürdigen Tochter ist man niemals arm. Ist Mademoiselle verlobt?« »Ja, Majestät.« Seine Brauen zogen sich leicht zusammen. »Mit wem?« Ihm, dem gewaltigen Kaiser, war es höchst gleichgültig, ob seine Fragen peinlich berührten oder nicht. Es war ja überhaupt eine Gnade von ihm, mit jemandem zu sprechen. »Mit einem Offizier«, antwortete die Mutter. »Ah«, sagte er, »mit einem jungen Offizier? Ja, Sir. So hat er keine Chance. Warum sorgen Sie nicht in vorteilhafter Weise für die Zukunft Ihrer Tochter? Mademoiselle ist schön, ist geistreich. Sie wird sehr leicht eine höhere Connaissance anknüpfen. Haben Sie nicht Lust, bei Hofe zu erscheinen, Mademoiselle?« Diese Frage war direkt an Margot gerichtet. Er erwartete natürlich, dass sie sehr schnell und überglücklich Ja sagen werde, aber sie antwortete, »Majestät, mein Wunsch ist nur, glücklich zu sein.« »Das werden Sie in jenen Kreisen werden.« »Ich wage dies zu bezweifeln, Sir.« »Ah, warum?« Sein Blick, welchen er jetzt auf sie richtete, war fast stechend zu nennen. »Ich ziehe ein bescheidenes Glück einem Glänzenden vor«, antwortete sie. »Man kann den höheren Kreisen angehören, ohne allzu sehr hervorzutreten. Auch dort wird die echte Bescheidenheit anerkannt und belohnt. Sie haben für mich gelitten. Ich fühle die Verpflichtung, für Sie zu sorgen. Sie werden die Frau eines hohen Offiziers werden und ein Schmuck der Gesellschaft sein.« »Majestät, meine Mutter hatte bereits die Ehre zu sagen, dass ich verlobt bin.« »Pah, mit einem niedrigen Offizier. Ich hoffe, dass er sich eine Zukunft erringen werde.« »Ah, Sie lieben ihn?« »Von ganzem Herzen.« Er heftete seinen Blick nach der Ecke des Zimmers und sagte erst nach einer Weile, »Das ist schwärmerisch. Wohl, ich werde ihn kennenlernen und nach Verdienst belohnen. Wie ist sein Name?« Da zuckte es wie eine innige Genugtuung über das bleiche Gesicht Margots. »Majestät werden nichts für ihn tun können«, sagte sie einfach. Das war Napoleon noch nicht vorgekommen. Er, der allmächtige Kaiser, könne nichts für einen obskuren Offizier tun. Er, der aus Bürgersöhnen Marschälle, Fürsten und Herzöge gemacht hatte? Er fragte im sehr scharfen Tone, »Warum nicht, Mademoiselle?« »Er dient nicht dem Heere«, antwortete sie. »So aber in der Marine?« »Er ist auch nicht eigentlich Marineoffizier, sondern Kapitän der Handelsflotte.« Da zuckte der Kaiser zusammen. »Meint Mademoiselle etwa jenen Kapitän de Saint-Marie?« »Allerdings, Sire.« »Er wird nicht Ihr Mann werden.« Diese Worte waren in einem Tone gesprochen, gegen den es voraussichtlich keinen Widerspruch gab. Margot aber antwortete ruhig, »Womit wollen Majestät diese Behauptung begründen?« »Ich verbiete es«, sagte er kurz. Da stemmte sie den schönen Kopf in die Hand und blickte ihn von der Seite an. Es war ihr gar nicht zumute, als ob sie mit einem Kaiser spreche. »Majestät werden da eine sehr ungehorsame Untertanin finden«, sagte sie. »Und Mademoiselle werden einen sehr strengen Kaiser kennenlernen. Ich habe bereits über Ihre Zukunft bestimmt. Sie haben nicht zu appellieren. Wo befindet sich jetzt dieser Kapitän?« »Majestät hatten ihn ja in Dero Gefolge. Er wurde entfernt. Man wird nach ihm suchen.« Es war zu sehen, dass der Kaiser eifersüchtig war. Diesem Kapitän gönnte er das schöne Mädchen nicht. Er stand auf und sagte im strengsten Tone, »Bis morgen wird Mademoiselle sich entscheiden, ob sie eine gehorsame Untertanin sein will oder nicht. Nur in ersterem Fall ist die Hoffnung vorhanden, dass die Ungnade, welche der Kapitän so verdientermaßen auf sich geladen hat, wieder von ihm genommen werde.« »Majestät, diese Ungnade wird ihn nicht drücken«, antwortete das mutige Mädchen. »Mademoiselle ist sehr kühn«, rief der Kaiser zornig. »Ich sage die Wahrheit. Mein Verlobter befindet sich bereits in Sicherheit. Er wird Gelegenheit haben, jenseits von Frankreichs Grenzen vom heutigen Abend zu berichten und von dort aus seine Braut zu reklamieren.« Der Kaiser stand sprachlos vor Erstaunen. In dieser Weise hatte noch kein Mensch zu ihm gesprochen. Endlich fand er Worte. »Mademoiselle scheint die Absicht zu haben, in ein Kloster zu gehen«, sagte er. Majestät, sagte sie, ich hoffe, dass eine jede Untertanin Frankreichs das Recht besitzt, ihre Selbstbestimmung zu behaupten. Ich erteile das Recht, für mich zu sorgen, nur meinem Bräutigam. Er warf ihr einen vernichtenden Blick zu. Pah, sagte er, Sie sind sehr schön, aber außerordentlich dumm. Nach diesen Worten verließ er das Zimmer, ohne Mutter oder Tochter nochmals anzusehen. Sein Gesicht hatte jenen starren, marmornen Ausdruck angenommen, der ihm eigentümlich war, sobald er einen festen, unerschütterlichen Entschluss gefasst hatte. »Welch ein Unglück«, sagte Frau Richemont, »wir sind verloren.« »Nein, wir haben gewonnen«, antwortete Margot. »Da täuscht du dich sehr. Im Gegenteile, ich habe vollkommen recht. Wieso? Der Kaiser kann ein arm und niedrig geborenes, niemals aber ein dummes Mädchen lieben. Wenn er die Absicht hatte, mich in seine Nähe zu ziehen, so hat er diese Absicht jetzt ganz sicher aufgegeben. Das gebe Gott, sonst sind wir wirklich verloren. Für uns ist mir nicht bange, aber desto mehr für Hugo. Wieso? Gegen ihn wird sich der Grimm des Kaisers richten. Ich denke, er befindet sich in Sicherheit. Jetzt wohl nicht mehr. Bitte, Mama, benachrichtige sofort die Baronin von dem Vorgefallenen, damit sie ihre Maßregeln trifft.« Die Mutter entfernte sich, um diesem Wunsche der Tochter zu willfahren. Königsau lag oben auf dem Dache vor dem Ventilator. Er hatte die ganze Szene mit angesehen und angehört. Jetzt, nachdem der Kaiser gegangen war, verschloss er das Loch und forschte unter den übrigen Ventilatoren. Er hatte den richtigen sehr bald gefunden. Er konnte ganz genau das Zimmer Napoleons überblicken, in welches dieser Letztere soeben eingetreten sein musste. »Die Baronin«, hörte er den Kaiser sagen. Der Diener, welchem dieser Befehl gegolten hatte, entfernte sich schleunigst. »Ah, jetzt fragt er nach mir«, dachte Königsau. Der Kaiser saß finster sinnend in seinem Sessel. Als die Baronin eintrat, fuhr er mit dem Kopfe empor, sah sie scharf an und fragte, »Sind Sie eine brave Französin?« »Ja, hoffe ich, Majestät«, antwortete sie. Sie wusste noch nicht, weshalb der Kaiser sie hatte rufen lassen. »Sie werden jetzt Gelegenheit haben, mir dies zu beweisen«, sagte der Letztere. »Seit wann ist Ihr Verwandter, der Seekapitän, der Verlobte von Mademoiselle Richemont?« Sie erschrak, also hatte er dies erfahren. Von wem? Hier galt es, sehr vorsichtig zu antworten, um keinen Fehler zu begehen. »Seit einigen Monaten«, sagte sie. »Wo lernte er Sie kennen?« »In Paris.« »Ist er reich?« »Ja«, antwortete sie getrost. »Seit wann befindet er sich hier bei Ihnen?« »Seit kurzen Tagen.« »Wo ist er in diesem Augenblick zu treffen?« »Das weiß ich nicht, Majestät.« »Ich hoffe, dass Sie es dennoch wissen.« Er schien sie jetzt mit seinen Augen durchbohren zu wollen. Sie hielt diesen Blick ruhig und standhaft aus und antwortete mit fester Stimme, »Siehe, ich sage die Wahrheit. Sie haben auch keine Ahnung?« »Ich ahne nur, dass er sich schleunigst über die Grenze geflüchtet, um den Folgen, welche das Missfallen ehrwürdiger Majestät nach sich ziehen könnte, zu entgehen.« »Hier auf dem Meierhofe befindet er sich nicht?« »Nein, sonst wüsste ich es.« »Das ist gut für Sie, denn ich werde den Hof augenblicklich durchsuchen lassen. Haben Sie mir also vielleicht eine Bemerkung zu machen?« »Nein, Sire.« »So können Sie sich entfernen.« Sie ging, kaum hatte sie das Zimmer verlassen, so ergriff der Kaiser die Glocke. »General Drouet«, befahl er dem Diener, welcher auf dieses Zeichen eingetreten war und sich eiligst entfernte, um den Befehl auszuführen. Drouet ließ kaum 2 Minuten auf sich warten. »Sie entsinnen sich des Kapitäns, von welchem bei Tafel die Rede war?« fragte Napoleon. »Sehr wohl, Sire.« »Ich wünsche, ihn zu fassen. Lassen Sie sofort den ganzen Hof genau nach ihm durchsuchen. Findet er sich nicht, so sind berittene Piquets auszusenden, um ihn zu ergreifen. Er kann sich noch nicht weit entfernt haben. Er machte die Bewegung der Entlassung. Als Druid dennoch stehen blieb, fragte er: »Was noch?« »Nachrichten vom Feinde, Majestät.« »Ah«, rief der Kaiser rasch aufspringend, »von welchem Feinde? Von den Engländern oder den Preußen?« »Von beiden, Sire.« »Wer brachte sie?« »Kapitän Richemont, mein bester Eclaireur.« »Richemont? Ah, ist er vielleicht mit Frau Richemont verwandt, welche sich hier auf dem Hofe als Gast befindet?« »Möglich, ich weiß es nicht.« »Wo befindet sich der Kapitän?« »In meinem Arbeitskabinett.« »Er soll augenblicklich zu mir kommen. Nachdem Sie meinen vorigen Befehl ausgeführt haben, bringen Sie Ney und Rouchy zu mir.« Der General entfernte sich eiligst, und nach ganz kurzer Zeit meldete der Diener den Kapitän Richemont, welcher auch sogleich eintrat. Napoleon betrachtete ihn mit scharfem Auge, konnte aber eine Ähnlichkeit zwischen ihm und Margot nicht entdecken. Er fragte: »Wo sind Sie geboren, Kapitän?«
»In Paris, Sire«, antwortete der Gefragte.
»Wo lebten Sie zuletzt?«
»Eben daselbst.«
»Sie standen im Dienst?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Ich wollte nur meinem Kaiser dienen, nicht aber dem Könige, welchen uns die Feinde aufzwangen.«
»Das ist sehr brav, Kapitän. Man wird solche Treue zu belohnen wissen. Haben Sie Verwandte?« Der Kapitän horchte bei dieser Frage auf. »Hatte sie einen näheren Zweck?«
»Ja«, antwortete er.
»Wen?«
»Mutter und Schwester.«
»Ah, wie heißt diese Schwester?«
»Margot, Sire.«
Napoleon nickte sehr schnell mit dem Kopfe. »Aber Sie sehen dieser Schwester nicht ähnlich«, sagte er.
»Es sind Stiefmutter und Stiefschwester, Majestät.«
»Ah, wo befinden Sie sich?«
»Hier auf dem Meierhofe.«
Er konnte keine andere Antwort geben, denn er sagte sich, dass der Kaiser seine Schwester gerade heute und hier gesehen haben müsse. »Sie kamen heute, um Drouet Bericht zu erstatten?«
»So ist es, Sire.«
»Woher?«
»Von Lüttich, Namur und Brüssel.«
»Wann sind Sie angekommen?«
»Vor einer Viertelstunde.«
»Haben Sie Ihre Mutter und Schwester gesprochen, Kapitän?«
»Nein, Sire.«
»Warum nicht?«
»Ich hätte keine Zeit dazu gehabt, spreche aber mit diesen Verwandten überhaupt nicht.«
Das war dem Kaiser auffällig. »Sind Sie mit ihnen zerfallen?« fragte er.
»Ja.«
»Warum?«
»Sie sind der Sache des Vaterlands untreu geworden, Sire. Ich muss mich ihrer schämen, darum habe ich sie verstoßen.«
»Untreu geworden?« fragte Napoleon rasch. »Wie meinen Sie das?«
»Die Schwester hat sich mit einem preußischen Offizier verlobt.«
Da erhob sich Napoleon rasch vom Stuhle und sagte: »Das ist ein Irrtum, Kapitän. Sie sind falsch berichtet worden.«
»Sehe, ich sage die Wahrheit«, behauptete Richemont.
»Ihre Schwester ist mit einem Seekapitän aus Marseille verlobt.«
»Davon weiß ich nichts.«
»Dieser Seemann heißt Saint-Marie und ist ein Verwandter der Besitzerin des Meierhofes.«
»Auch dies ist mir vollständig unbekannt, Majestät.«
»Wohl nur deshalb, weil Sie mit den beiden Frauen nicht verkehren?«
»Es ist nur erst kurze Zeit, dass ich mich von ihnen trennte. Außerdem habe ich sie auch hier nicht aus meiner Beobachtung gelassen.«
»Merkwürdig, wie heißt jener deutsche Offizier?«
»Hugo von Königsau.«
»Welchen Grad besitzt er?«
»Leutnant bei den Zietenhusaren.«
»Kennen Sie ihn persönlich?«
»Ja, er ist übrigens ein besonderer Schützling des Feldmarschalls Blücher.«
»Beschreiben Sie ihn mir genau.«
»Er ist hoch und stark gebaut, wenn auch nicht zu lang. Hat blondes Haar, einen starken, leicht gekräuselten Schnurrbart von derselben Farbe, blaue Augen, sehr gute Zähne und hat ein kleines, rotes Mal auf der rechten Wange.«
Da trat Napoleon zwei Schritte auf den Sprecher zu. »Sie malen da wirklich diesen Leutnant ab?« fragte er rasch und dringlich.
»Ja, Majestät.«
»Sie wissen genau, dass Sie nicht irren?«
»Ganz genau.«
»Ah, so hat man es gewagt, mich zu betrügen, zu belügen und zu hintergehen. Dieser sogenannte Seekapitän ist kein anderer als jener Husarenleutnant, jener Liebling des Feldmarschalls Blücher. Er kam nach hier, um zu spionieren. Man muss alles tun, um ihn zu fangen. Dann wird man ihn auffangen. Warten Sie draußen im Vorzimmer. Ich muss sofort zu Drouet. Ich komme gleich wieder.
Königsau hatte diese Unterredung von Wort zu Wort belauscht. Er erschrak. Diese Sache konnte gefährliche Dimensionen annehmen. Er musste die Freunde sofort warnen. Daher eilte er nach der geheimen Treppe und stieg hinab, um sich zu Margot zu begeben.